Diese Sendung wird präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Investoren. Denn natürlich haben viele Startups in der Krise das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie an Geld kommen sollen. Und wir sprechen heute mal nicht mit richtigen VCs, sondern wir sprechen mit Corporate VCs, wir sprechen mit Business Angels und wir sprechen mit Companisto, also einem Angel Club-ähnlichen Konzept. Und ich glaube, das ist sehr spannend für jeden, der zumindest verstehen möchte, wie sich Investoren gerade positionieren. Ja, und hier noch ein kleines Geständnis von mir, denn wir haben auch Tim Schumacher zu Gast. Der ist der Business Angel oder Investor des Jahres 2019 geworden, gekürt vom Bundesverband Deutsche Startups. Aber wie zu erwarten, habe ich mit ihm also sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und deswegen haben wir auch diese Woche beschlossen, dass wir die Folgen zweiteilen. Deswegen heute also David Rothert von Companisto und Steffen Funk von Startcraft Ventures. Und den Tim Schumacher hören wir dann am Freitag in einer etwas ausführlicheren Folge. Ich kann euch versprechen, beide Folgen lohnen sich. Es macht total Sinn, beide Folgen zu hören. Und damit also zu unseren heutigen Gästen. Doch bevor wir einsteigen, zwei Dinge. Zum einen der Hinweis auf unseren Partner. Das ist wieder PwC Next Level. Denn wie ihr ja wisst, dieser Podcast erscheint mit freundlicher Unterstützung von PwC Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC. Und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit 150 Expertinnen und Experten, die bereitstehen, um Gründerinnen und Gründern von der Seed Stage bis zum Exit den Rücken freizuhalten. Und dazu gehören natürlich auch die ganzen Förderprogramme, die es gerade gibt, also Corona-Hilfen und so weiter. Aber, und das ist, finde ich, ganz besonders toll, PwC ermöglicht eben auch Startups und Scale-Ups den Zugang zu Kunden und Investoren. Und wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal bitte vorbei auf pwc.de/startups. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Ja, und ihr kennt das ja schon aus der Vergangenheit. Wir stellen in diesem Podcast immer mal wieder Experten vor von PwC und heute ist bei uns eben Clara Körber. Sie ist Co-Head of CVC bei PwC, das heißt eine echte Koryphäe im Bereich Corporate Venture Capital. Clara, ich freue mich total, dass du da bist und uns so ein paar Einblicke geben möchtest in diese ganze, ja, doch sehr spannende Landschaft, wie ich finde. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Jan.
Toll, dass du da bist, Clara. Möchtest du dich mal den Hörern vorstellen und möchtest mal erzählen, was du machst?
Sehr gerne. Clara Körber mein Name. Ich bin bei PwC im Bereich Venture Capital unterwegs. Ich habe irgendwann mal Jura studiert und mich dann relativ schnell dem Thema Unternehmensfinanzierung zugewandt und bin jetzt bei PwC zuständig für den Bereich der Transaktionsberatung. Wir beraten Venture Capital Finanzierungsrunden, also Investments von Investoren in Startups, von der Termsheet-Phase bis zur eigentlichen Umsetzung beim Notar, wo dann praktisch der Investor als Gesellschafter Teil des Teams des Startups wird und das Startup Geld verdient und sozusagen Geld bekommt als Finanzierungsspritze und sind sozusagen mit einem Team zwischen Berlin und Nürnberg relativ groß aufgestellt.
Und sag mal, ihr habt aber auch gerade ein Center of Excellence für Corporate Venture aus der Taufe gehoben. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, genau. Das ist jetzt eine relativ frische Initiative. Wir haben festgestellt, PwC ist ja ein ziemlich großer Laden und wir haben ganz viele Kollegen, die unwahrscheinlich spezialisiert arbeiten und davon auch einige, die im Bereich arbeiten, Corporate Venture Capital. Das heißt, dort, wo etablierte Unternehmen sich im Risikokapital umschauen wollen beziehungsweise in Kontakt treten wollen mit dem Startup-Ökosystem. Ich bin ja diejenige, die dann eher die Transaktionsberatung macht, das heißt, das eigentliche Investment dann berät. Es gibt bei uns aber auch Kollegen, die strategisch beraten, wie kann ich eigentlich in Kontakt kommen mit Ökosystemen wie Startup-Ökosysteme. Und wir haben festgestellt, dass es sinnvoll ist, wenn wir uns als Team gruppieren und haben jetzt in Berlin das Center of Excellence for Corporate Venture Capital gegründet, um alle Kollegen, die in dem Bereich schon seit Jahren tätig sind, jetzt unter ein Dach sozusagen zu bündeln und dem Kunden so zu ermöglichen, wenn er Lust hat, dieser Kunde zu sagen, ich möchte als etabliertes Unternehmen Startups kennenlernen, direkt alle Ansprechpartner in einem Team zu haben und umgekehrt, wenn ein Startup gerne in Kontakt kommen möchte mit einem vielleicht eher strategisch ausgerichteten Investor, auch sagen kann, hey, wie könnt ihr mich da in Kontakt bringen? Könnt ihr mal sagen, wie ich mich da anstellen muss? Und hat dann gleich sozusagen alle Spezialisten in einem Team vor Ort.
Jetzt bist du ja Vollprofi für das Thema Corporate Venture Capital und kannst du uns mal so ein bisschen durchführen vielleicht, wie groß dieser Markt ist, wie verbreitet ist das Thema eigentlich insgesamt und hat sich da vielleicht auch in den letzten Monaten am Verhalten der Investoren was geändert?
Gerne, ja. Also es ist schon so, dass einige große Unternehmen in Deutschland und auch international der Markt wächst. Also wir haben von 2019 sieht man Zahlen, dass das Wachstum gerade von Finanzierungsrunden, wo in Deutschland Corporate Venture Capital Gelder drin sind, das heißt Gelder, die irgendwie auch von etablierten Unternehmen gebackt sind und investiert werden, stetig wächst im Volumen. Also wir haben fast 110% Wachstum im letzten Jahr allein in Deutschland. Global gesehen sind die großen Player nach wie vor die USA, aber auch Asien. Im letzten Jahr hat Asien eigentlich den Rang auch den USA abgelaufen und es geschafft, hier größere Volumina aufzurufen von Dealvolumen, wo auch Corporate Venture Capital Gelder drin sind. In Europa spielt Deutschland schon eine ziemlich große Rolle. Also wir haben vor allem in UK noch sehr viele Unternehmen, die sich in diesem Bereich schon engagieren. Deutschland ist dann hier auf Platz 2. Ich glaube aber, dass besonders der deutsche Markt mit den zum Teil sehr großen, wirtschaftsstarken und auch nachhaltigen Unternehmen noch lange nicht am Ende ist des Potenzials. Wir sehen auch den Beratungsbedarf sehr groß, dass immer mehr große etablierte Unternehmen auch in dem Bereich stärker vordringen wollen. Einige tun es schon, einige noch nicht. Das ist gerade ein ganz aktuelles und spannendes Thema, was unglaublich im Fluss ist.
Und dann trotzdem nochmal die Corona-Phase. Wie habt ihr die erlebt? Und also vor allem, sagen wir mal, investorenseitig und auch vielleicht startupseitig, gab es da irgendwie Veränderungen auch, ich weiß nicht, bei den Bewertungen oder bei den Terms und so weiter?
Das war natürlich schon so, wie, sage ich mal, bei allen Wirtschaftsakteuren, dass erstmal eine Art von Schockstarre entstand. Das gilt aus meiner Sicht für VCs genauso wie für CVCs. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, wie müssen jetzt Corporates reagieren, die vielleicht auch in ihrem operativen Geschäftsmodell stärker betroffen sind? Und wie reagieren vielleicht institutionelle VC-Fonds und Investoren? Wir haben hier derzeit auch eine Studie zu laufen bei PwC zur Frage, wie unterscheiden sich da eigentlich Bewertungskriterien zwischen institutionellen VC-Fonds und Corporate Venture Capitals? Was für Terms werden da eigentlich angelegt? Und was hat da auch Corona für einen Einfluss? Also da hoffen wir jetzt bald was veröffentlichen zu können. Dann kann ich dir eine klarere Aussage geben. Wir sind jetzt gerade noch in der sozusagen Fragerunde mit unseren Kunden. Aber das ist ein ganz spannendes Thema, was wir uns auch gerade parallel in der groß angelegten Studie anschauen, zusammen mit der TU Nürnberg und Venture Analytics. Auch ein Uni-Spin-Off, die machen so Cap-Table-Design online. Das ist eigentlich ganz spannend. Und ja, also was ich aus dem Daily-Business, sage ich jetzt mal, schon beobachten konnte, ist, dass bei CVC ähnlich, aber auch bei VC, haben vielleicht auch schon einige was dazu gesagt jetzt hier in deinem Podcast, dass das ja auch zum Thema hat, schon ein größeres Thema ist als zuvor, das Thema Verwässerungsschutz. Wie sehr habe ich Sicherheit auf eine Bewertung, die ich heute zahle? Muss ich da vielleicht mich anders aufstellen, um solche Krisen zukünftig besser abfangen zu können? Also wenn es jetzt um Down-Round-Protections geht, das wird sicherlich stärker diskutiert in letzter Zeit als jemals zuvor oder zumindest vor meiner Zeit. Bei der Finanzkrise war das vielleicht ähnlich. Und gleichfalls auch zu Themen wie, will ich jetzt sofort schon eine echte Finanzierungsmachen im Eigenkapital machen oder mache ich erstmal ein Wandeldarlehen? Das war in den ersten Monaten der Krise, also März, April, sicherlich das Mittel der Wahl. Das heißt, da haben die Investoren gesagt, ich mache jetzt nicht sofort eine harte Equity-Finanzierungsrunde, wo ich direkt Anteile am Startup bekomme, sondern mache erstmal eine Brückenfinanzierung über ein Wandeldarlehen, sodass ich später in die Lage versetzt werde, dieses Darlehen dann in Anteile zu wandeln. War auch, sage ich jetzt mal, das Mittel der Wahl im Vergleich zu einem normalen Equity-Financing eigentlich eher, als man es vielleicht normalerweise sieht. Genau, also da ist uns schon einiges aufgefallen, was sich jetzt dadurch geändert hat. Aber ich bin auch der Meinung, da können bestimmt noch andere Teilnehmer in dem Podcast mehr zu sagen, die auch von Corporate- oder VC-Seite kommen. Das hat sich jetzt eigentlich schon relativ gut wieder gelöst, diese Schockstarre von März und April. Ich habe schon den Eindruck, dass wir langsam wieder in die Lage versetzt werden, auch einzuschätzen, wer ist eigentlich Gewinner der Krise, wer ist Verlierer der Krise, welche Geschäftsmodelle sind vielleicht auch einfach stabil durch diese letzten Monate durchgelaufen und können jetzt auch nach der längeren Zeit besser einschätzen, welche Businesspläne sind jetzt noch realistisch, welche haben wir adjustieren müssen und so weiter. Also da besteht aus meiner Sicht schon jetzt mehr Sicherheit als noch im März oder April natürlich.
Toll, Clara. Also das klingt super. Vielleicht dann nochmal die Frage, wer sich bei dir melden kann und auf welchem Weg man das tun sollte?
Gerne. Also es kann sich jeder bei mir melden, der im Bereich Corporate Venture Capital interessiert ist. Also es können sich gerne bei mir etablierte Unternehmen melden, die sagen, ich möchte gerne in Kontakt kommen mit Startups und hier Unterstützung. Genauso können sich Startups bei mir melden, die in Kontakt kommen wollen mit etablierten Unternehmen. Ebenfalls sind wir stark im Wachsen mit unserem Team und suchen auch immer Verstärkungen. Wer Lust hat, in diesem Bereich zu arbeiten, kann mich gerne kontaktieren. Ich bin unter Clara Körber bei LinkedIn und Xing erreichbar. Genauso auf unserer Landingpage für das Center of Excellence Corporate Venture Capital kann man mich finden. Also jederzeit gerne.
Du, war sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke und die Meinungen. Ja, dann hoffentlich erstmal alles Gute und bis bald, ne?
Vielen Dank, Jan. Bis bald.
Ciao, Clara. Ja, das war also Clara Körber von PwC und wir kommen zu unserem Gewinnspiel. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten vor einigen Wochen den Daniel Budnick zu Gast. Das ist der Geschäftsführer und Gründer von Rennradliebe.de. Und er war so freundlich und hat uns zwei von seinen Rennradpaketen zur Verfügung gestellt. Vielleicht erinnert ihr euch, man kann also quasi seine Rennräder tunen oder auch eben wieder fit machen für den Sommer. Und wer eins von den beiden gewinnen möchte, bei dem einen, das ist das Rennradpaket Basic, das kostet normalerweise 30 Euro bei ihm auf der Webseite rennradliebe.de. Da sind Lenkerbänder drin in verschiedenen Farben, Multikomponentenschmieröl, Kettenöl, Reifenheber und so weiter. Oder es gibt ein Reinigungspaket, das kostet auch knapp 30 Euro. Da ist das ganze Pflegeset drin für Fahrräder und eben auch eine Reinigungsbürste. Das heißt, wer sich eben mit seinem Fahrrad beschäftigen möchte, der ist mit diesen beiden Paketen sehr, sehr gut bedient. Kann man heute gewinnen, wenn man eine iTunes-Rezension hinterlässt zu diesem Podcast. Und ihr wisst ja, wir verlangen nicht zwangsläufig 5 Sterne zu mitmachen, sondern wir möchten, dass ihr eine ehrliche Rezension hinterlasst. Gerne natürlich 5 Sterne, gerne auch einfach so weiterempfehlen. Aber wenn ihr eines von den beiden Paketen gewinnen möchtet, dann bitte eine iTunes-Rezension hinterlassen und uns einen Screenshot schicken an podcast@startup-insider.com. Und bei mehr als 2 Einsendungen entscheidet natürlich das Los, das versteht sich von selbst. Auf unserer Webseite findet ihr übrigens auch unseren tollen Newsletter. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jeden Morgen um 8 Uhr die wichtigsten Zusammenfassungen des Vortages. Ist extrem beliebt. Über 25.000 Leser freuen sich jeden Morgen auf den Newsletter. Also den mal ausprobieren, der kostet nichts. Und wie gesagt, auch gerne euren ganzen Freunden davon erzählen. Damit tut ihr uns einen Gefallen, aber wahrscheinlich auch euren Freunden. So. Genug der Vorrede, wir kommen zu unserem ersten Gast und bei uns ist David Rother, der ist der Founder und CEO von Companisto. Companisto ist einen spannenden Weg gegangen in den letzten Jahren, wir kennen die schon seit der Ausgabe, ich glaube 2 von The 100, wo wir sie porträtiert haben und von daher freue ich mich total, dass David heute im Podcast ist. Herzlich willkommen, David.
Hallo Jan, freut mich hier zu sein.
Cool. Du David, stell dich doch mal bitte kurz vor und auch mal Companisto, vielleicht auch den Weg, den Companisto gegangen ist, denn ihr habt euch ja stark verändert im letzten Jahr.
Ja, vollkommen richtig. Mein Name ist David Rothert. Ich bin vom Background her Rechtsanwalt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich lieber Gründer sein möchte. Habe ich eigentlich in dem Sinne meine Interessen kombiniert, einen Fintech entwickelt. 2012 haben wir Companisto gegründet. Damals sind wir sozusagen mit der Vision rangegangen, dass wir gesagt haben, es gibt sehr viele Menschen, die sich gerne an Startups beteiligen würden, aber das ist ein recht komplexer Prozess. Wie finde ich überhaupt ein Startup? Die ganze Abwicklung und Zeichnung. Und dann haben wir das eben digitalisiert und gesagt, wir stellen Startups bei uns vor und da kann man sich beteiligen an dem Startup online und alles wird dann gehandelt von uns. Und der Pivot, den du angesprochen hast, den kann man eigentlich so beschreiben, dass wir früher die Investorengruppe hatten, dass das eher kleinere Investments waren, also lag so mal in der Range zwischen 1-200 Euro bis 10.000 Euro, also haben wir damals auch Crowdinvesting ja bezeichnet als Branche. Und jetzt vor einem guten Jahr haben wir eben uns weiterentwickelt und einen digitalen Business Angel Club gegründet, weil wir eben gemerkt haben, dass eigentlich die ganze Business Angel Investing Szene auch noch sehr kleinteilig ist und viele Prozesse sehr aufwendig sind. Ich habe das mal aufgeschrieben. Also ich glaube, es gibt so 16 Punkte, die man eigentlich machen muss, um ein Angel Investing zu zeichnen. Und vieles davon kann man einfach digital sehr viel komplexer oder einfacher darstellen, und das haben wir gemacht.
Es gibt ja in dem Bereich relativ viele Akteure, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Da gibt es irgendwie Capilendo, Seedmatch, Prime Crowd, Brands to Ventures und so weiter. Wo ist da genau euer Platz in dieser ganzen Matrix?
Genau, ich glaube, was sozusagen uns auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich ein Eigenkapital-Investment-Modell entwickelt haben. Das heißt, bei uns investiert man Eigenkapital in ein Startup. Also das ist sozusagen das Beteiligungsmodell, wie sich auch professionelle Business Angel an Startups beteiligen. Wir stellen 1 bis 2 Startups pro Monat vor, die wir sehr sorgfältig screenen und uns anschauen. Und das Wesentliche an der Stelle ist, dass man diese ganze Beteiligung dann online zeichnen kann. Also man zeichnet das online. Es gibt einen Videopitch mit den Gründern online. Natürlich kann man sich auch persönlich treffen. Wir haben auch ein Netzwerk entwickelt, so eine Art LinkedIn innerhalb von Companisto, wo sich Investoren und Gründer auch kennenlernen können. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir echte Eigenkapitalbeteiligung anbieten und am Ende die Zeichnung auch digital über diese Plattform erfolgt. Was bedeutet, dass ich das sozusagen machen kann, wo ich will, wann ich will. Und das war bislang bei Angel-Netzwerken und einigen von den Angesprochenen auch so nicht möglich.
Das heißt, die Investoren bei euch, so die Business Angels, die jetzt in ein Startup investieren, die lernen sich aber nicht zwangsläufig persönlich kennen, sondern das passiert dann eben auch digital.
Genau, wir fahren da so 2 Ansätze. Also das eine ist, wenn man Geld zusammen bündeln will, weil beispielsweise das Startup 1 Million Euro sucht, dann nutzen wir die Technologie dafür, dass wir sehr effizient, zum Beispiel innerhalb einer Woche, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Million zur Verfügung stellen, wobei einzelne Investoren vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro investieren. Es geht bis hin zu 750.000 Euro pro Investor. Das war das höchste Ticket. Aber das eine ist die Bündelung von Kapital. Und das andere ist, was wir jetzt erkannt haben, war auch ein interessanter Prozess für uns, dass wir gesehen haben, die Investoren haben, nachdem wir sie eingeladen haben, sich, sage ich mal, Investorenprofile bei uns angelegt. Also so ähnlich, wie man es bei LinkedIn kennt. Nur tatsächlich schreiben die Investoren da rein, was ist ihr Background und auch wie können sie die Startups unterstützen. Weil die Idee ist, wir haben jetzt 900 Investoren in diesem Netzwerk, in dem Angel Club. Und natürlich ist die Idee, auch diese Expertise zugänglich zu machen. Und jetzt kann man dieses Netzwerk als Gründer zum Beispiel komplett durchsuchen, kann sich vernetzen mit Investoren, die vielleicht interessantes Know-how haben. Und das können die Investoren auch untereinander machen, sodass wir tatsächlich jetzt zu so einem richtigen Netzwerk werden, was auch dazu führt, dass die Investoren und Gründer sich auch sozusagen außerhalb der Plattform treffen. Wir nutzen eigentlich das Digitale, um gemeinsam erfolgreich zu investieren und die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen.
Klingt total spannend. Jetzt hast du das Ganze digitaler Business Angel Club genannt. Wie habt ihr denn die Corona-Phase erlebt? Weil das klingt ja eigentlich so, als wärt ihr dann vielleicht sogar schon einen Schritt weiter als die herkömmlichen Business Angel Netzwerke.
Ja, ich glaube, es gibt sozusagen unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt ja seit jeher schon viele Clubs und die sind auch regional sehr verwurzelt. Und das ist auch gut, weil viele einfach auch sagen wollen, ich möchte da hingehen zu einem bestimmten Club. Ich glaube, was man insgesamt in der Business Angel Branche sieht, es gibt ein gewisses Nachwuchsproblem. Ja? Also wir könnten und sollten auch viel mehr Business Angels in Deutschland haben. Und für uns war es da in der Zeit auch ein zeitgemäßes, modernes Angebot zu schaffen. Und viele Leute sind nun mal mit dem Laptop und im Internet unterwegs. Und da war wirklich unser Approach zu sagen, wir schaffen ein neues Netzwerk, das es so noch nicht gegeben hat. Aber wir arbeiten mit vielen Angel-Netzwerken zusammen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das heißt, wir machen viele Kofinanzierungsrunden, also unser Ticket, also Investment, was wir so typischerweise machen, liegt zwischen 500.000 und 1,5 Millionen in der ersten Runde. Dieses Investment gruppieren wir meistens in so einem Zeitraum von 1 bis 3 Wochen, wenn sozusagen die Finanzierungsrunde stattfindet. Folgefinanzierungen machen wir sogar bis zu 5 Millionen. Aber was wir halt sehr gerne machen, ist mit bestehenden Angel-Netzwerken zusammenzuarbeiten, auch mit VCs, und machen Kofinanzierungsrunden. Genau, das ist so im Moment unser Approach.
Und dann erzähl aber trotzdem nochmal die Corona-Phase. Wie habt ihr die wahrgenommen? Das ist ja wahrscheinlich eine sehr spannende Phase gewesen. Gab es da Investments in der Zeit?
Ja, also ich glaube, das war ja erstmal so eine Phase, wo alle so ein bisschen auf Pause gedrückt haben. Und was natürlich deutlich schwieriger ist, wenn man sich die Business Angels anguckt, da muss man sich nochmal klar machen, das sind ja Privatpersonen. Anders als ein VC sind das ja nicht professionelle Investoren, die das machen müssen oder Fonds haben, die sie, wo sie das Geld verteilen müssen, sondern die machen das ja nur, wenn sie es möchten. Und eine Herausforderung fürs Business Angel Investing in der Zeit war natürlich, dass man diese physischen Treffen nicht mehr durchführen konnte. Und in der Sicht waren wir natürlich jetzt einen Schritt voraus, weil wir ja dieses digitale Netzwerk schon aufgebaut haben, diese Infrastruktur. Und am Ende haben wir jetzt schon 5 neue Investments gemacht während Corona, weil wir die ganze Abwicklung eben digital organisiert haben. Das hat an der Stelle schon mal gezeigt, dass das, was wir machen, glaube ich, seinen Sinn hat und einen Zukunftswert einbringt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, die Chance, dass wir deutlich mehr neue Investoren auch fürs Angel Investing gewinnen können, die bislang sich nicht bestehenden Angel Clubs angeschlossen haben.
Das heißt, ihr wart aber im Prinzip voll funktionstätig in der Corona-Phase?
Genau. Und das war auch schön zu sehen, dass die Angel Investoren, also das sind vor allem, muss man sagen, 40% davon sind Selbstunternehmer. Dann hat man noch, sage ich mal, die Reihe der Geschäftsführer und C-Level Executives. Und es war schon schön zu sehen und auch für mich eine positive Überraschung, dass wir in dieser Phase tatsächlich 5 Finanzierungsrunden abschließen konnten und die Investoren sozusagen nicht gezögert haben. Ich hätte mir gewünscht, insgesamt fürs Business Angel Investing, dass auch sozusagen von staatlicher Seite, es gab ja diese Zuschüsse dort, die auch diskutiert werden, dass es dort auch ein Paket gegeben hätte für Business Angels. Gibt ja auch eine Studie gerade, die rausgekommen ist, die nochmal belegt hat, dass sozusagen Angel Investments, glaube ich, ein Vierfaches größer sind als die von VCs in Deutschland in Startups. Und man eigentlich diese Angel-Branche auch noch stärker ausbauen soll. Also das ist auch so ein persönliches Anliegen von mir.
Woran liegt das? Ist das fehlender Lobbyismus, fehlender Zugang zu Entscheidern oder wie kommt das?
Ja, ich glaube schon ein Stück weit schon. Also ich glaube, die Angel-Branche kann sehr selbstbewusst sein und kann auch und muss auch. Ich glaube, das ist sozusagen eine gewisse Wahrheit. Wir haben ja auch ein bisschen Lobby-Erfahrung gemacht und haben damals ein Schwarmfinanzierungsgesetz reinverhandelt in ein bestehendes Gesetz, was eigentlich keiner mehr für möglich gehalten hat. Aber ich glaube, man muss schon sehr klar auch fordern, was man bekommen will. Und in dem Sinne ist es nicht wirklich nachvollziehbar, dass zum Beispiel während Corona ein Business Angel, der investiert, dieses Startup nicht sozusagen gehebelt werden kann durch staatliche Fördergelder, das aber bei einem Venture Capital Gesellschaft geben soll. Also ich spreche mich nicht dafür aus, dass das für ein VC nicht gelten soll. Nur macht es eben nicht Sinn, den Privatinvestor da rauszunehmen, gerade weil es ja sozusagen auch viel mehr Angel-Investoren geben soll und auch dieses Invest-Zuschussprogramm der Bundesregierung genau das bezweckt. Aber ich glaube, da müssen wir als Angels eben die nächste Chance nehmen, die sich bietet.
Und ich verstehe aber richtig, also du sagst, es gibt eigentlich keinen Nachfragerückgang bei Angel-Investoren, sondern eher eine Zunahme. Oder gibt's da eine Delle irgendwie in die positive oder negative Richtung gerade?
Ja, ich glaube, insgesamt ist das schon so, dass über die Jahre in Deutschland es immer mehr Angels gibt. Ich glaube, was wir sehen können, und dann nehme ich mal wieder dieses Beispiel Investzuschuss. Der Investzuschuss ist ja ein Zuschuss für Angels. Man bekommt 20% von seinem Investment zurückerstattet vom Staat. Ja, das ist vom Wirtschaftsministerium ein Programm, also sehr, sehr attraktiv. Und ich habe mal geschaut, im Jahr 2018 gab es insgesamt 1.000 bewilligte Investanträge in Deutschland. Und mit Companisto haben wir knapp in anderthalb Jahren, glaube ich, 330 bewilligte Investzuschüsse sozusagen über die Plattform abgewickelt. Das hat uns gezeigt, dass es sozusagen eine große Gruppe von potenziellen Investoren gibt, die bislang halt noch kein Investment gemacht haben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie sich an diesen bisherigen Clubs noch nicht angeschlossen haben. Und das ist auch meine Hoffnung, dass wir deutlich mehr neue Angels gewinnen können. Weil wir sprechen ja am Ende darüber, dass sich Menschen an Innovationen beteiligen und eben auch teilhaben an der Entwicklung der Gesellschaft. Weil als Investor kann ich natürlich schon auch entscheiden, in welche Richtung geht eigentlich mein Geld. Und vielleicht auch macht das vielleicht die Welt von morgen oder die meiner Kinder besser, leiste ich einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung im Wirtschaftsbereich. Also ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Chance. Ich stelle mir das jedenfalls immer sehr interessant vor, wenn sich wirklich viele Menschen an Innovationen und Startups beteiligen.
Total, bin ich total bei dir. Dann vielleicht nochmal als letzte Frage, euer Geschäftsmodell. Also was für welche Startups oder Business Angels ist das eigentlich interessant? Was kostet das eigentlich auch? Und ja, welche Startups können sich bei euch melden und sich vielleicht bewerben für die Plattform?
Ja, ich glaube, das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben den Christoph Schweizer bei uns, der die Investmentabteilung leitet und auch 20 Jahre Erfahrung hat mit seinem Team. Wir halten uns das sehr offen. Das heißt, wir sind bei allen möglichen Phasen dabei. Dadurch, dass wir auch sehr hohe Volumen machen können, gehen wir auch zum Beispiel mal in eine Series B mit rein und nehmen auch eine Tranche. Was für uns wichtig ist, ist natürlich wie für jeden Investor zu sagen, ein gewisser Proof des Geschäftsmodells ist einfach hilfreich, weil so sozusagen die absolute Unsicherheit mal wegfällt und man einen Eindruck hat. Was die Kosten angeht, wir haben ein Erfolgsprovisionsmodell, was wir dann mit den Startups besprechen. Das heißt, wenn wir dann ein Funding über uns abwickeln, über unsere Investoren, nehmen wir da eine Erfolgsprovision. Und für die Angels und Investoren ist das kostenlos.
Ja, ich habe gesehen, bei euch auf der Webseite gibt es so eine Reihe an Vorzeigeinvestoren von euch. Das sind ja ganz illustre Namen, so Jan-Henrik Büttner, Lukas Gredowski und so weiter. Sind das noch aktuelle Namen oder sind die noch aus der Zeit davor?
Genau, also wir haben ja viele Kofinanzierungsrunden gemacht. Wir haben jetzt schon über 100 Companies finanziert in der Zeit. Das sind sozusagen auch viele Co-Investoren, die wir haben. Tatsächlich haben wir in diesem Angel-Netzwerk, und da bin ich auch wirklich stolz, und das macht mir auch großen Spaß, weil jeden Tag neue Angels dazu hinzukommen und man muss mich dazu bewerben. Vielleicht auch an der Stelle noch einen Punkt. Es gibt auch ein Einsteigersegment. Ne? Wir haben auch einen Bereich, in dem man zwischen 500 Euro und 25.000 Euro investieren kann. Das ist eher für Leute, die mal reinkommen wollen in das Angel oder in Business Angel Investing. Genau, aber haben viele neue Investoren, die wir damit reinholen.
Super. Du, finde ich, war ein sehr spannender Ritt durch euer Geschäftsmodell und durch deinen Blick auf die Business Angel Welt gerade. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht, nur letztendlich nochmal der Appell. Ich glaube, jeder kann sich damit beschäftigen, vielleicht auch mal einen Teil zu haben an so einem Startup, da mal reinzuschnuppern und was zu lernen. Was ich für mich bemerkenswert finde, ist, dass mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, die mein Investment gemacht haben, dass sie sagen, das ist tatsächlich ein Erlebnis, auch eine emotionale Beteiligung, weil am Ende investiert man klar in ein Geschäftsmodell, aber vor allem in ein Gründerteam. Man kann mal live mitbekommen, wie eigentlich so Abenteuer Gründung ist. Durch die Reportings, man ist mit am Ball und viele der Investoren haben halt selber nicht gegründet, aber haben jetzt die Möglichkeit, eigentlich doch mal an so einer Gründung teilzuhaben. Deswegen ist das nochmal mein Appell, wer sein Bewusstsein vielleicht ein bisschen erweitern will und was Neues mal erleben möchte, für den ist das vielleicht auch eine gute Option.
Mhm. Sei aber immer darauf hingewiesen, Investments sind auch eine Risikobeteiligung. Ja, das heißt, das Geld kann auch verloren sein, vor allem in der Startup-Welt. Kannst du vielleicht da nochmal kurz was zu sagen? Gibt es Erfolgszahlen bei euch, die du kommunizieren kannst? Oder kannst du auch sagen, wie viele Unternehmen vielleicht auch das nicht schaffen?
Ja, nee, ein absolut wichtiger Punkt, den wir auch ganz klar bei uns an jeder Stelle im Prozess unterlegen. Investments in Startups sind ein absolutes Risiko. Also man sollte immer nur Geld investieren in diesem Bewusstsein und auch mit der Prämisse, dass man sagt, dass auf das Geld kann ich verzichten, wenn es wegfällt. Was sozusagen die Faktoren angeht. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Einschätzungen, aber man kann schon damit rechnen, dass ein Drittel bis 50% der Companies auch ausfallen können. Dann hat man immer so ein, zwei Highflyer, die sich wirklich gut entwickeln und zwei, drei Companies, die halt einen Return abwerfen, der Spaß gemacht hat. Aber das ist natürlich, weil wir tatsächlich Deal by Deal machen. Das heißt, jeder Investor stellt sich sein Portfolio selbst zusammen und entscheidet immer individuell, investiere ich in dieses Startup ja oder nein? Wir sind ja kein Fonds. Ist das sozusagen sehr unterschiedlich, wie die Performance für einzelne Investoren dann ist.
Also auch hier klarer Portfolioansatz.
Absolut. Also viele Eier ins Nest legen. Ich sollte mir überlegen, wenn ich mich dafür interessiere. Man kann mit uns immer sprechen. Wir erklären das auch. Man kann auch mit anderen Investoren auf der Plattform sprechen, die schon Investments gemacht haben. Und am Ende sollte ich mir halt einen Einstiegsbetrag festlegen und sollte den dann eher eben auf 5 oder 10 Startups aufteilen und nicht alles sozusagen in ein Startup investieren.
Perfekt. David, vielen, vielen Dank. War hochspannend, finde ich. Und ja, alles Gute für die nächsten Schritte bei euch.
Dankeschön.
Bis bald, ja. Ciao.
Bis bald. Danke dir.
Ja, das war also David Rothert von Companisto. Und damit kommen wir zu Steffen Funk. Er ist Venture Capital Investor bei Statkraft Ventures. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Steffen.
Ja, vielen Dank, Jan. Hallo.
Toll. Du, möchtest du dich mal vorstellen? Wir sprechen ja über das Thema Corporate Venture. Da habt ihr einen spannenden Ansatz. Aber vielleicht, bevor wir richtig einsteigen, vielleicht kannst du einfach mal erklären, wer du bist und vor allem auch, was Statkraft Ventures macht.
Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Steffen Funk. Ich bin seit gut vier Jahren bei Statkraft Ventures. Den Fonds gibt es nicht viel länger, seit 2015, um genau zu sein. Und wir sind ein kleines Investmentteam von nur 4-5 Leuten in Düsseldorf, künftig ergänzt noch um ein paar Kollegen in Oslo. Und wir fokussieren eigentlich auf VC-kompatible Geschäftsmodelle in der Series A und B, die in irgendeiner Form einen Einfluss auf die Energiebranche heute oder in Zukunft haben können. Und diesen Branchenfokus legen wir bewusst eigentlich weit aus. Warum und wie, kann ich gerne später noch ein paar Sätze zu sagen. Was an uns ein bisschen besonders ist, ist, wir haben ein Corporate als Muttergesellschaft, also als Investor sozusagen in unserer Investmentgesellschaft. Das ist die norwegische Statkraft-Gruppe. Das ist ein norwegischer Staatskonzern, der größte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa ist. In Norwegen gibt es sehr viel Wasserkraft und Statkraft ist dort der größte Player und mit verschiedenen anderen Geschäftsmodellen auch weltweit unterwegs, die sich alle im weitesten Sinne um Energieerzeugung und Energiehandel drehen. Und wir sind eben ja im Prinzip eine Venture Capital Gesellschaft, die unter diesem Konzern auch hängt, die aber sehr unabhängig vom Konzern selbst eigentlich wie ein normaler, unabhängiger, rein finanziell getriebener Fonds arbeitet.
Ich hatte mich im Rahmen der Vorbereitung habe ich gelesen, dass ihr vom norwegischen Wirtschaftsministerium verwaltet werdet. Ist das ein Staatsunternehmen oder wie hat man sich das vorzustellen?
Genau, also die Muttergesellschaft Statkraft ist mittelbar im Besitz des norwegischen Staates. Das ist über mehrere Holdingstrukturen letztlich beim Wirtschaftsministerium aufgehängt und ist eben 100% im Staatsbesitz. Also ja, so wie es das anderswo eben auch gibt, dass große Unternehmen komplett dem Staat gehören. Wie jetzt die Details genau sind, wer jetzt genau in der Struktur wofür zuständig ist, das weiß ich gar nicht ganz genau, weil das uns auch in unserem täglichen Doing eigentlich überhaupt nicht betrifft.
Und dann hatte ich gelesen, ihr investiert exit-orientiert. Kannst du das mal erklären? Also vielleicht oder am Beispiel eurer Strategie vielleicht auch mal auseinander dividieren, welche unterschiedlichen Ansätze es gibt bei Corporate Venture Bestrebungen?
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, über den man viel sagen kann, weil es, glaube ich, sehr viele verschiedene Ansichten gibt. Das sehen wir auch im Markt zum Thema Corporate oder Corporate-Backed Venture Capital. Entsprechend viele Ausgestaltungen gibt es dann eben auch in CVC-Units oder in VC-Units von Konzernen. Unser Selbstbild, in unserem Selbstbild kommt eigentlich der Corporate-Aspekt kaum vor. Und wir bezeichnen uns selbst also auch nicht als Corporate Venture Capital Investor, sondern eben bewusst mit dem Eigennamen Statkraft Ventures, um sowohl extern, aber auch intern eben klar zu unterstreichen, dass wir ein eigenständiges, auf Gewinnerzielung ausgerichtetes Geschäft betreiben. Ja, und so eben auch vollständig aligned sind mit den Gründern und anderen Shareholdern in unserem Portfoliounternehmen. Das heißt Exit-Orientierung, weil unser Gewinn natürlich wie bei jedem Investor nachher im Exit liegt.
Ja, ich frage mich so ein bisschen über die Zielrichtung dabei, weil ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass ein Corporate-Venture-Unternehmen, jemand, der quasi entweder zu viel Geld hat oder irgendeine andere Motivation, dass die Motivation eigentlich sein müsste, ich versuche Innovationen zu finden, die mein Kerngeschäft weiterbringen. Das scheint aber jetzt bei euch nur am Rande eine Rolle zu spielen, ne?
Ja, das spielt auch eine Rolle, aber nicht bei der einzelnen Investmententscheidung und nicht in der Frage, wie wir dann uns in diesen Investments verhalten, ne? Sondern diese Investments sind immer rein finanzielle Investments. Und darüber hinaus hat natürlich ein Corporate immer auch ein Interesse, sozusagen zu lernen, dadurch, dass es solche Venture Capital Aktivitäten verfolgt. Es gibt also auf der einen Seite im idealen Fall einen finanziellen Return, auf der anderen Seite einen, ja, wie soll man sagen, vielleicht einen strategischen Return könnte man es nennen. Und wie die Gewichtung jetzt zwischen diesen beiden Return-Arten ist, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich bei verschiedenen Corporate-Investoren. Und dann auf der einen Seite die finanzielle Seite, die bei uns sehr im Vordergrund steht. Und wir glauben aber tatsächlich, dass das auch notwendig ist und zeigt auch unsere Erfahrung eigentlich, um nachher einen sinnvollen strategischen Return liefern zu können. Also wir finden, es ist sehr hilfreich, auch für einen Konzern, wenn man Zugang hat zum Denken und auch zu den Markteinblicken eines reinen Frühphasen-Investors und dass dieser Mehrwert, diese Learnings, die man daraus ziehen kann, eben umso höher sind, desto mehr sich die Investmenttätigkeit eben tatsächlich auch auf rein finanzielle Gesichtspunkte konzentriert. Denn letztendlich geht es ja jedem Corporate darum zu verstehen, wie in Zukunft Geld verdient wird und nicht so sehr gegebenenfalls nur zu bestätigen, dass vielleicht die eigene Strategie ja schon die richtige ist. Ne? Also diese Diskrepanz gibt es. Viele Sachen, die ein guter VC-Investor machen würde, sind vielleicht für ein Corporate aus nachvollziehbaren Gründen nicht immer ganz automatisch nachvollziehbar oder nicht natürlich aus deren Sicht, sind aber wichtig, um auch mit Disruption zum Beispiel sinnvoll umzugehen. Und deswegen halten wir es in unserer eigenen Praxis für sehr wichtig, da diese klare finanzielle Ausrichtung zu haben, der dann eben der strategische Return sozusagen folgt.
Das heißt, ich verstehe richtig, ihr agiert eigentlich relativ autark vom Mutterkonzern. Zeitgleich genau. Habt ihr aber eine Mission und transportiert im Prinzip auch Übersichten und macht ein Sourcing und Screening und so weiter für den Mutterkonzern auch, ja?
Ganz genau, aber das ist eben auch unabhängig von den Investments. Ne? Also wir haben natürlich jetzt in unserer Geschichte viele tausend Unternehmen angeschaut, mit vielen tausend Unternehmen gesprochen, interagiert. Und daraus sind viele Kontakte auch entstanden zwischen dem Konzern und einzelnen Unternehmen, wo wir nicht investiert haben, aber wo trotzdem eine Geschäftsbeziehung entstanden ist oder angebahnt wurde. Und auf der anderen Seite haben wir Investments getätigt in Unternehmen, die ja in Bereichen unterwegs sind, wo jetzt in unserem Fall Statkraft überhaupt kein eigenes Geschäft betreibt. Das heißt, wo es keine Überschneidung gibt und keine Möglichkeit überhaupt gibt, zusammen Geschäft zu machen oder auch auf absehbare Zeit eine Perspektive gibt, dass das strategisch für das Kerngeschäft von Statkraft mal relevant wird. Und das, glauben wir, ist eben die richtige Trennung. Ja? Also auf der einen Seite muss man versuchen, ein möglichst guter Investor zu sein. Und das erfordert zwingend, dass man also die finanzielle Brille auf hat bei der Investmententscheidung und dann wie man sich im Portfolio-Management verhält. Und auf der anderen Seite lernt man natürlich sehr viel über den Markt, beziehungsweise der Konzern lernt sehr viel natürlich von uns als diejenigen, die diese Investments machen und daraus natürlich auch sozusagen auf aggregierter Sicht dann im Markt Erkenntnisse gewinnen, ohne, und das ist auch für uns ganz wichtig, natürlich irgendwelche Vertraulichkeiten oder anderes zu verletzen. Für uns ist ganz klar, dass alle Informationen, die wir mit Gründern, mit Startups besprechen, dass die natürlich erstmal vertraulich sind und auch nicht mit Konzernen so geteilt werden.
Das heißt, du bist eigentlich, oder dein Team ist relativ gefragt, demnach wahrscheinlich intern bei Statkraft, ne?
Ja, das ist schon so. Also es gibt schon aus verschiedenen Bereichen wieder Kollegen, die auf uns zukommen und die sich auch mit Veränderungen im eigenen Geschäft konfrontiert sehen. Und oftmals hat das dann eben auch damit zu tun, dass ja neue Themen aufkommen, dass kooperiert wird mit kleineren Unternehmen, dass insbesondere auch neue Geschäftsmodelle ja gefahren werden, die für den Konzern bisher noch nicht noch unbekannt sind weitestgehend oder noch nicht wirklich Erfahrungen da sind. Und die sind dann oft bei uns vorhanden, diese Erfahrungen, weil wir eben mit ganz anderen Geschäftsmodellen in ganz anderen Phasen schon arbeiten. Also das ist in der Tat so.
Es gibt ja viele Corporates, die auch Limited Partner sind von größeren Fonds, speziell jetzt beim Hightech Gründerfonds zum Beispiel oder Project A oder so. Steht das im Widerspruch oder macht man das ergänzend? Oder ab wann würde sich denn ein Unternehmen überhaupt dazu entscheiden, tatsächlich einen eigenen Venture-Fonds aufzulegen?
Ja. Also ich glaube, es braucht eine gewisse kritische Masse, um es komplett selbst zu machen. Das ist, glaube ich, klar, ne? Weil man, je nachdem, in welcher Phase man investiert, natürlich einfach einen entsprechenden Kapitalstock braucht, um sinnvollerweise dann in solchen Deals partizipieren zu können. Ja, also insofern gibt es wahrscheinlich eine untere Grenze. Wo die jetzt genau liegt, das ist wahrscheinlich nicht absolut feststellbar, aber ne, also die gibt es irgendwo. Mhm. Und was man oft sieht, ist, dass Konzerne, wenn sie mit dem Thema Venture Capital die ersten Erfahrungen sammeln, dass sie dann oft Limited Partner werden in entsprechenden komplett unabhängigen Fonds und dann teilweise aber auch eigene aktive Investment-Teams aufbauen, die eben auch eigene Deals machen. Es gibt andere Konzerne, glaube ich, die hauptsächlich als LPs sich betätigen und eben nur, was heißt nur, also vorwiegend Fund-of-Fund-Investments dann machen. Gibt es, glaube ich, in verschiedenen Ausprägungen und ich weiß nicht, ob es dafür eine allgemeingültige Antwort gibt, was jetzt besser ist. Ja? Und ich glaube, es hängt sehr davon ab, was die eigenen Möglichkeiten sind, auch ob man in der Lage ist, glaube ich, ganz wichtig, ein entsprechendes Team zu hiren, das eben auch diese Investment-Erfahrung schon mitbringt, weil das eben Dinge sind, die in einem Konzernkontext oft nicht so sehr vorhanden sind, einfach aus der Historie heraus. Und dann kann es aber durchaus sinnvoll sein und auch gut funktionieren, wie wir zum Beispiel eigentlich bei uns sehen, mit unserer Performance und auch, wie sich das Setup entwickelt hat in den letzten 5 Jahren, eigentlich sehr zufrieden.
Mhm. Ich hatte gelesen, euer Mutterkonzern hat so etwas über 4.000 Mitarbeiter und knapp 4 Milliarden Euro Umsatz, zumindest waren das die Zahlen, die ich gesehen habe. Kannst du vielleicht mal, also das klingt dann schon nach einem sehr großen Unternehmen und dementsprechend wahrscheinlich auch mit relativ, wie das bei Großunternehmen so ist, mit relativ trägen Strukturen. Kannst du mal beschreiben, sag mal, wie der Prozess abläuft, wenn ihr mit einer Innovation kommt, bis die tatsächlich an der richtigen Stelle landet und vielleicht auch eine Umsetzung erfährt? Also wie lange ist so eine Strecke?
Müssen wir, glaube ich, wieder unterscheiden. Die eine Frage ist, wie investieren wir? Also wie treffen wir Investmententscheidungen? Ja, und die andere Frage ist, wie tragen wir innovative Themen in den Konzern hinein? Mhm. Ja, die Investmententscheidungen, die sind sehr entkoppelt von anderen Entscheidungen im Konzern und werden im Wesentlichen in unserem Team, in unserer Gesellschaft auch getroffen. Mhm. Insofern gibt es da keine Konzerngremien oder Ähnliches mit zu befassen. Was wichtig ist, um schnell zu sein, schnell entscheiden zu können. Mhm. Deswegen auch eine wichtige Grundvoraussetzung. Auf der anderen Seite hatte ich ja auch schon gesagt, dass wir ständig eigentlich Starts haben, um gewisse Themen, von denen wir wissen oder vermuten, dass es im Konzern Kollegen gibt, die sich dafür interessieren könnten oder interessieren, da einen Austausch herzustellen. Da ist unser Job dann in der Regel getan, sobald wir die richtige Person gefunden haben, dort ein entsprechendes Gespräch, bei dem wir oft auch noch dabei sind am Anfang, auf jeden Fall stattgefunden hat. Und dann übergeht natürlich die Entscheidung, wie eine kommerzielle Zusammenarbeit zum Beispiel gegebenenfalls auszusehen hat, übergeht dann natürlich an die entsprechend zuständigen Kollegen im Konzern, als auch natürlich dann an das Startup oder wer auch immer der Partner ist, den wir vorgestellt haben. Genauso wenig wie der Konzern uns sozusagen in die Investmententscheidungen reinredet, können wir natürlich auch nichts erzwingen, was dann oft in den anderen Geschäftsbereichen im Konzern ist. Also insofern ist die Herausforderung sozusagen, die richtigen Leute zu identifizieren, zu kennen. Ja, das glaube ich, klappt in unserem Falle auch ganz gut.
Dann lass uns doch noch mal über Corona sprechen, weil das ist ja auch Teil des Podcasts hier. Ihr seid primär im Energiesektor unterwegs, aber auch nicht nur, hast du gesagt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie ihr Corona erlebt habt und dann vielleicht auch die Cluster, in denen ihr euch bewegt. Wie haben die Corona erlebt?
Genau, also gerne vielleicht zweiten Punkt erstmal. Also wie ist überhaupt, das hatte ich vorher nicht so richtig im Detail beschrieben, wie ist überhaupt unser Fokus? Ne? Mhm. Also wir fokussieren tatsächlich auf alle Themen, die mit Energie heute oder in Zukunft zu tun haben können. Und was wir in der Energiebranche heute schon sehen, ist, dass sie nicht nur wie viele andere Branchen ja auch von der Digitalisierung stark betroffen ist und da starke Veränderungen heraufziehen, sondern dass auch das Thema Dekarbonisierung, das Thema Klima, das Thema aber auch Dezentralisierung über Elektromobilität, über Photovoltaik eine starke Rolle spielt. Das heißt, diese Branche befindet sich in einem sehr, sehr grundlegenden Wandel. Und das glauben wir, und das ist also auch der Grund, warum es uns natürlich gibt, ist eine optimale Voraussetzung und für Startups, die Zukunft dieser Branche eben an entscheidender Stelle mitzugestalten und auch zu definieren. Und gleichzeitig hat diese Branche natürlich durch Regulierungen und durch gewachsene Strukturen gewisse Besonderheiten, weswegen wir eben sehen, dass es sinnvoll ist, diesen Branchenfokus zu haben und sich in dieser Branche auch gut auszukennen und schnell entscheiden zu können, was funktioniert, was nicht. Aber unser Sichtfeld ist eben ein sehr breites. Und so haben wir eben auch sehr verschiedene Themen im Portfolio. Wir haben insgesamt in 11 Unternehmen bisher investiert. Eins haben wir letztes Jahr bereits erfolgreich verkauft. Und da ist also vom Thema letztlich Parkraumbewirtschaftung bis zum smarten Thermostatenaushalt, bis zum Thema intelligente Steuerung von Stromnetzen, alles dabei. Dann auch ein sehr breites Portfolio an Themen, die in der Corona-Krise natürlich unterschiedlich stark betroffen worden waren. Wir sehen allerdings inzwischen, und das ist natürlich alles jetzt nur eine Momentaufnahme, weil wir wissen, dass wir eigentlich in dieser Pandemie noch mittendrin stecken und abwarten müssen, wie der weitere Verlauf aussehen wird. Aber wir sehen eigentlich inzwischen, dass eigentlich fast in allen Portfoliounternehmen, selbst in denjenigen, die sehr stark erstmal vom Lockdown betroffen waren, sich die Zahlen sehr gut erholt haben und teilweise auf Vorkrisenniveau sind und teilweise so sind, dass wir sogar glauben, dass wir die ursprünglichen Budgets, die ursprünglichen Ziele dieses Jahr erreichen können. Was natürlich hilft in so einer Situation ist, wenn die Unternehmen Value Propositions haben für die Kunden, die auch eben in einem schwierigen Marktumfeld noch gut funktionieren. Ist klar. Also Zwischenfazit ist jetzt erstmal ein relativ positives, eine relative Entwarnung, weil wir also sehen, dass jetzt inzwischen, jetzt haben wir Anfang August, jetzt seit dem Lockdown sich die Zahlen eigentlich im Portfolio durch die Bank gut erholt haben.
Wobei ja wahrscheinlich die Energiebranche an sich hat ja wahrscheinlich in der Corona-Krise ziemlich gelitten, ne? Weil ja deutlich weniger, weiß nicht, Travel, Industrieproduktion und so weiter. Genau. Ne? Also wahrscheinlich.
Das ist richtig. Ja. Also diejenigen, die Strom erzeugen und den verkaufen, die hatten mit fallenden Strompreisen zu tun. Weil natürlich, wie du richtig sagst, insbesondere natürlich, wenn Industrieproduktion heruntergefahren wird, ein sehr großer Teil der Stromnachfrage natürlich fehlt.
Und dann habe ich aber auch gelesen, ihr habt sogar investiert in der Corona-Phase, ne?
Genau. Ja, wir haben schon investiert. Wir haben auch weitere Neuinvestments jetzt in der Vorbereitung, die auch während des Lockdowns schon gelaufen sind. Mhm. Also natürlich.
Genau, ich hatte hier speziell über Enview war das, glaube ich, gelesen. Genau. Ne? Genau, das waren tatsächlich ein Closing in der Corona-Phase, ne?
Genau, das war auch tatsächlich ein Remote-Closing. Also da haben wir tatsächlich während der Due Diligence auch das Unternehmen nicht besuchen können.
Ach, wow.
Was tatsächlich auch für uns natürlich neu war, weil wir das sonst immer machen. Ich glaube, in dem Fall hat es wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, dass es ein Unternehmen war, was schon ein bisschen etablierter war, wo wir Partner auch hatten als Investoren, denen wir ein vertrauensvolles Verhältnis hatten, weswegen man gewisse Sachen dann auch auf die Ferne gut machen konnte. Natürlich haben wir trotzdem eine sehr umfangreiche Due Diligence gemacht. Ich glaube, viele haben ja jetzt gelernt, spätestens jetzt gelernt, natürlich während des Lockdowns, dass man halt auch sehr viel tatsächlich per Videokonferenz machen kann. Und so ist es dann hier also auch glücklicherweise gewesen, sodass wir das Investment closen konnten.
Ja, und was würdest du sagen, ist das ein Trend, der jetzt auch anhalten kann, dass man, also ne, ist ja für Investoren wahrscheinlich extrem ungewöhnlich, aber wie fühlt sich das an für euch?
Ich muss sagen, ich hab den Eindruck, dass wir auch vorher schon vielleicht zu den Investoren gehört haben, die im Zweifel auch vorher schon eher mal auf ein Videotelefonat zurückgegriffen haben. und nicht ganz so viel gereist sind. Bei uns einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir immer schon versuchen, mit unserer Zeit sehr ökonomisch umzugehen und einfach versuchen, möglichst viel zu schaffen, natürlich mit wenigen Leuten in einer kurzen Zeit. Insofern war jetzt die Umstellung für uns nicht so riesig. Natürlich fehlt der persönliche Kontakt. Ich glaube, sobald das sinnvoll möglich ist, und das ist ja aktuell jedenfalls, wenn man jetzt in Deutschland investiert, auch wieder gut möglich, stellt man den Kontakt auf jeden Fall auch wieder her. Der ist natürlich idealerweise immer gegeben, aber ich glaube, gerade auch in der Anbahnung von Investments für erste Gespräche und so weiter, werden wahrscheinlich viele in Zukunft mehr auf Videokonferenzen zurückgreifen. Haben wir, wie gesagt, ohnehin auch vorher schon häufig gemacht.
Ihr seid 5 Leute, ne? Und ist das eine gute Teamgröße? Weil ich finde das bei Investoren immer so spannend, die gehen ja wirklich von bis bei den Teamgrößen. Also ist das eine schlagkräftige Truppe in dem Fall?
Ja. Also aus unserer Erfahrung ja. Ich habe wenig Vergleich, wie es jetzt ist, in sehr, sehr großen Investmentorganisationen zu arbeiten, wo man ja wahrscheinlich einfach viel arbeitsteiliger dann auch arbeiten kann oder muss. Ich glaube, es ist eine sehr sinnvolle Größe. Es ist groß genug, um verschiedene Perspektiven und Erfahrungshintergründe abgebildet zu haben. Es ist auch groß genug, um gewisse Themen natürlich sinnvoll aufteilen zu können im Team. Aber es ist klein genug, um wirklich auf einer ja fast täglichen Basis natürlich mit allen auch im Austausch sein zu können. Ja, und gemeinsam an Dingen arbeiten zu können. Ja, insofern sind wir mit dieser Teamgröße sehr, sehr happy und haben erstmal keinen Grund, das wesentlich zu verändern.
Ich hatte gelesen, ihr sucht Startups, bei denen sich die Technologie schon bewährt hat. Ne? Vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz sagen, wer sich bei euch melden soll und in welche Investitionshöhe ihr auch investiert. Das hast du, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Ne?
Ja, sehr gerne. Genau. Also was ich vorhin ja kurz gesagt hatte, ist, dass wir auf Series A und B uns konzentrieren. Wie wir das verstehen in Abgrenzung zur Seed, ist, dass wir sagen, es sollten kommerzielle Kundenbeziehungen vorhanden sein. Also ganz plastisch gesprochen, wir würden gerne in der Due Diligence mit Kunden sprechen, die also für das Produkt ganz normal bezahlen. Und das ist, glaube ich, so der sinnvolle früher Zeitpunkt, wann wir ein Investment tatsächlich ins Auge fassen würden. Wir sprechen häufig mit Unternehmen auch schon vorher in Bereichen, die uns interessieren, um einfach einen Kontakt schon herzustellen, um auch zu verstehen, woran die Teams arbeiten. Aber investieren tun wir in der Regel, sobald diese kommerziellen Signale dann erkennbar sind. Und ab dann eigentlich passt es immer. Vom Thema her, wie gesagt, bewusst breit. Also wenn Gründer der Auffassung sind, dass ihr Produkt oder ihre Dienstleistung in der Energiebranche im weiteren Sinne eine Rolle spielen kann, dann ist das für uns erstmal schon interessant. Ja, da muss man teilweise auch ein bisschen um die Ecke denken, weil, wie gesagt, sich diese Branche ja auch sehr verändert. Das Thema Elektromobilität, zum Beispiel das Thema eigene Energieerzeugung im Haus, natürlich ganz viele neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Und für diese Themen sind wir allesamt eigentlich sehr offen.
Und dann aber vielleicht nochmal kurz zu euch, Steffen. Wie habt ihr denn die Krise erlebt als Unternehmen?
Gut, also einerseits haben wir natürlich erlebt, dass es eine gewisse Unsicherheit gab in unserem Portfolio. Auf der einen Seite, was die Entwicklung der Nachfrage angeht, also wie verhalten sich die jeweiligen Kunden, und aber auch auf der anderen Seite die Frage, wie entwickelt sich der Venture Capital Markt, ne? Und inwiefern sind Folgefinanzierungen möglich, selbst bei positivem Geschäftsverlauf. Ja. Und in der Konsequenz haben wir dann eigentlich für die letzten Monate versucht, unsere Unternehmen unabhängiger zu machen von externen Folgefinanzierungen in den nächsten Monaten. Wir haben also einiges auch ins bestehende Portfolio investiert. Sehen jetzt glücklicherweise, dass auch dann auf der anderen Seite auf der Kundenseite die Dinge sich jetzt in den vergangenen Wochen auch wieder sehr positiv entwickelt haben. Und andererseits stand natürlich für uns die Frage im Vordergrund, welche Neuinvestments in dieser Situation jetzt sinnvollerweise angegangen werden können. Wir haben uns einige Fälle angeschaut, insbesondere aber auch dort, wo durchaus der Lockdown, wie er in vielen Geschäftsbereichen dann auch erstmal in den Zahlen eine Delle hinterlassen hat, wo wir aber mittelfristig glauben, dass die Geschäftsmodelle nicht beeinträchtigt sind, auch von einer länger laufenden Pandemie, vielleicht eher sogar auch profitieren können. Und in dem Bereich haben wir einerseits investiert, wie das mit AndView zum Beispiel ja auch schon veröffentlicht ist, und andererseits auch weitere Investments jetzt noch in der Vorbereitung, sodass wir davon ausgehen, dass wir dieses Jahr im üblichen Umfang oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als üblich auch neue Investments tätigen.
Also hochspannend, Steffen, finde ich. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist ein sehr, sehr interessanter Blickwinkel, finde ich, auf die Branche. Ja, von daher alles Gute für die nächste Zeit, würde ich sagen. Vielen Dank.
Ja, besten Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, für die Gelegenheit. Hat mir absolut auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch alles Gute, werde den Podcast mit Interesse verfolgen und meldet euch gerne, falls mir wieder was zu besprechen gäbe oder falls wir irgendwie helfen können.
Perfekt. Vielen Dank. Ja, bis dann.
Ja, danke, Jan. Ciao.
Ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie schon angekündigt, am Freitag dann eine extra lange Folge mit Tim Schumacher. Da spannen wir einmal den kompletten Bogen durch das Thema Bewertung, welche Geschäftsmodelle funktionieren gerade und sprechen auch über einige Investmentthesen und konkrete Ventures von Tim. Also von daher, das macht total Sinn. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Die Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.